Breitband-Topic.
Vorsicht, sehr große Frage. Was ist eigentlich Wahrheit in den Medien, im Internet? Welche Infos stimmen und welche nicht?
Zu diesen grundlegenden Fragen gehört erstens, dass du dazu fragend aus dem Fenster blickst. Vielleicht könntest du das dann nochmal probieren.
Ja, das tue ich jetzt gerade, genau.
Vielleicht noch ein Glas Rotwein.
Habe ich leider nicht.
Und vielleicht auch Kontakt zu unserem Philosophie-Magazin Sein und Streit hier in Deutschlandradio Kultur. Oder es gehört dazu dringend eine Antwort. Medienkompetenz hilft natürlich. Und zwar nicht nur den Reichsbürgern, also bedeutet selbst Infos prüfen und Fakten checken.
Ja, und genau da kommt mal wieder Google ins Spiel. Die haben zumindest erkannt, dass der Bedarf nach Wahrheit im Netz riesig ist. Und deshalb bieten sie jetzt in den USA und auch in Großbritannien ein neues Feature an, Fact-Check nämlich.
Und was das genau ist, das erklärt uns Thomas Reintjes.
Bei manchen Artikeln schreibt Google News unter die Überschrift, um welches Genre es sich handelt.
Clinton hat die Nase vorn.
Meinung.
Ticker zur TV-Debatte.
Blog.
Satire ist ein weiteres Genre, das Google ausweisen kann. Hintergrundartikel werden mit dem Label ausführlich gekennzeichnet. Und jetzt gibt es, zumindest in den USA, auch das Label Fact-Check. Damit sollen Artikel gekennzeichnet werden, die mehrere Aussagen, etwa von Politikern, auf ihre Richtigkeit prüfen. Solche Fact-Checking-Sites sind in den USA in den vergangenen Jahren populärer geworden, sagt Jane Elizabeth vom American Press Institute.
In the US news media, the number of fact-checking stories, articles, actually increased by more than 300% between 2008 to 2012.
Ein Anstieg um mehr als 300% zwischen 2008 und 2012 hat sie festgestellt. Während des Präsidentschaftswahlkampfs dürfte die Zahl nochmal deutlich zugenommen haben. Faktenchecks, wohin man klickt. Google selbst checkt die Fakten allerdings nicht. Wer einen Faktencheck-Artikel ins Netz stellt und möchte, dass er bei Google News das neue Fact-Check-Label bekommt, kann das in den HTML-Code seiner Seite schreiben. Ein kurzer Codeschnipsel genügt. Er sagt den Suchrobotern, hier handelt es sich um einen Faktencheck. Die Suchroboter indizieren zwar nur bei Google News angemeldete und freigeschaltete Seiten, aber diese Hürde ist leicht zu nehmen. Ob die Fakten wirklich gründlich geprüft wurden, können die Maschinen von Google nicht wissen. Im Zweifelsfall überprüfen Google-Mitarbeiter anhand eines Kriterienkatalogs, welche Artikel Faktencheck sind und welche nicht. Aber Google arbeitet an Algorithmen, die selbst entscheiden können, wie glaubwürdig eine Aussage ist, wie groß der Wahrheitsgehalt einer Website ist. Ein solcher Algorithmus könnte zum Beispiel auf die Daten von PolitiFact zurückgreifen. Dort prüfen Fact-Checker Aussagen von Politikern und veröffentlichen das Ergebnis nicht nur, sondern speichern es auch in einer Datenbank, erklärt Gründer Bill Adair.
PolitiFact ist eine strukturierte Datenbank. Darin geben wir jedem Statement einen Fingerabdruck. Wenn dieses Statement jetzt in einem Wahlkampfspot wiederholt wird und wir das automatisch abgleichen könnten, stell dir das mal vor.
Du
würdest dir einen Spot ansehen und in unserer App poppt eine Meldung auf, diese Werbung lügt.
It pops up and says, this ad is false.
Noch ist die Technik nicht so weit, aber Startups und Wissenschaftler arbeiten daran, eine Art Lügendetektor fürs Netz zu entwickeln.
Das wäre natürlich schön für dieses Internet, so ein Lügendetektor. Wer dann damit aber auch auffliegt, falls gelogen und betrogen wird, sind natürlich die Medien.
Ja, und genau die sind natürlich, sofern sie seriös sind, dazu auch in der Lage, normalerweise vor Veröffentlichung von Fakten genau diese eben zu überprüfen. Denn man kennt ja dieses Sprichwort, doppelt hält besser. Und deshalb gibt es natürlich auch diverse Kontrollinstanzen in Redaktionen.
Das Vier-Augen-Prinzip beispielsweise. Mhm. Noch eine Stufe weiter, aber geht zum Beispiel die Redaktion des Magazins Geo und orientiert sich dabei an US-amerikanischen Vorbildern. In der Geo gibt es sogenannte Faktenchecker. Die gibt es auch in anderen wenigen Redaktionen. Und ich habe den Geo-Chef Christoph Kucklick gefragt, was diese Faktenchecker dort eigentlich ganz genau machen.
Wir haben tatsächlich festangestellte Redakteure, wir nennen sie ganz aufregend Verifikationsredakteure, also die, die sich um die Wahrheit kümmern sollen, die nichts anderes machen, als jeden Text, den wir veröffentlichen, zu nehmen und alles, was da drin steht, zu überprüfen. Sind die Namen richtig? Sind die Altersangaben richtig? Sind die Größenlängen etc. Angaben richtig? Aber darüber hinaus dann auch, sind die Studien, auf denen bei uns natürlich viele Berichte beruhen, wissenschaftliche Studien, sind die überhaupt richtig verstanden worden? Statistik zu verstehen ist extrem schwer. Diese Menschen wissen, was können das. Aber auch Plausibilitätseinschätzungen machen die. Oder hat ein Autor extrem einseitige Sachen ausgewählt? Und gibt es dann noch einen ganz anderen Bereich, den man eigentlich mit berücksichtigen müsste, um einen wirklich umfassenden, guten Artikel zu schreiben? Das sind die Menschen, das machen unsere Verifikationsredakteure. Und in der Tat, das ist ein großer Luxus, dass wir uns das leisten.
Ich kann mir vorstellen, dass einige Medienkonsumenten bei diesem Fact-Checking-Thema hier in Breitband heute erstaunt die Augenbrauen hochziehen und sagen, was ist denn eigentlich bei euch los? Ist das nicht ein Armutszeugnis, dass man sich tatsächlich darüber unterhalten muss? Denn das gehört doch eigentlich zu den Aufgaben eines guten Journalisten, eben selber überprüfen zu können und sich wirklich nur auf die wahren Fakten zu berufen.
Ja, das könnte man denken. Und wie gesagt, es gibt auch, ich würde sagen, die ganz überwiegende Zahl aller Journalisten, aber versucht da so sauber wie möglich zu arbeiten. Aber es ist auch kein Zufall, dass Nachrichtenagenturen zum Beispiel das Vier- oder Sechs-Augen-Prinzip eingeführt haben. Immer noch mal jemand anders drauf gucken lassen und sehen, ist das wirklich so? Hat man einen Fehler gemacht? Und wir dürfen nicht vergessen, Journalismus ist als solches strukturell ein extrem fehleranfälliges Gewerbe. Ganz viele Journalisten arbeiten unter Zeitdruck. Sie haben unvollständige Informationen. Es sind unübersichtliche Situationen. Was gilt denn jetzt eigentlich? Journalisten werden gefüttert von interessierten Seiten, die versuchen, eine ganz bestimmte Sicht durchzusetzen. Und am Ende ist es ein Manufakturbetrieb. Jedes Stück Journalismus ist ein Einzelstück von einem einzelnen Menschen in einer ganz bestimmten Situation erstellt. Kein Wunder, das ist fehleranfällig. Das ist keine Autoproduktion, wo über Jahre ein Auto entwickelt wird, dann exakteste Prozesse entwickelt werden. Jeder macht jeden Tag exakt das Gleiche, unterstützt von Maschinen, und am Ende gibt es eine riesige Qualitätskontrolle. Das ist Journalismus eben nicht. Von daher passieren dort Fehler strukturell, und wir versuchen, und nicht nur wir, sondern viele andere versuchen, diese Fehler so gut es geht zu bekämpfen.
Google möchte da jetzt auch mitmachen bei dieser Fehlerbekämpfungsmaßnahme und gibt dem Internetnutzer dieses Label Fact-Check an die Hand. Was halten Sie von diesem Angebot?
Ich finde, das ist eine Zusatzinformation, die interessant ist. Die ist natürlich als solche auch wiederum nicht so verlässlich, weil man da natürlich nicht weiß, wie gut ist dieser Artikel gefact-checkt, ist da drin alles gefact-checkt worden und von wem. Also insofern, ich finde, es ist eine nette Zutat, aber nicht unbedingt zwingend etwas Verlässliches.
Wir leben ja in postfaktischen Zeiten, in denen wir jetzt über den Fact-Check reden. Selbst Frau Merkel hat dieses Wort neulich benutzt.
Ja, toll, nicht?
Ja, und offenbar, oder da ist ja damit gemeint, das Gefühl zu Situationen und zu Umständen ist im Moment sehr, sehr bedeutsam. Und wenn man sich nochmal vor Augen führt, dass die objektive Berichterstattung im Journalismus auch erst seit Anfang des 20. Jahrhunderts sich als journalistische Idee überhaupt durchgesetzt hat, könnte man jetzt ja fragen, ich meine, Fact-Checking klingt schick, aber who cares? Vielleicht ist ja jetzt was anderes angesagt, nämlich mehr außenrum und weniger Fakten.
Naja, journalistische Texte oder Produkte bestehen natürlich nur zu einem wahrscheinlich geringen Teil aus objektiv einfach zu überprüfenden Fakten. Dann ganz vieles sind Einschätzungsfragen, Gewichtungsfragen. Ich finde immer, das tollste Beispiel ist für mich zum Beispiel Klimawandel. Es gibt einen ganz klaren wissenschaftlichen Konsens, dass menschengemacht sich die Erde ein wenig erwärmt. Das ist unstreitig, bei Wissenschaftlern komplett streitig ist, was bedeutet das eigentlich? Ist das jetzt gefährlich oder nicht? Wird das zu einer Katastrophe führen? Oder ist es eher etwas, was sozusagen im Rahmen der ganz normalen Schwankungen ist? Darüber wird dann intensiv gestritten. Und diese Streits können wir auch nicht beenden. Da gibt es keinen Fact-Checker, der am Ende sagt, so und so ist es, sondern das sind mühsame, langwierige Prozesse, wie wir uns da sozusagen eine Einschätzung annähern. Und ich habe das Gefühl, darüber reden wir eigentlich heute gar nicht so sehr postfaktisch, sondern Einschätzungsfragen sind nochmal viel heißer geworden, unter anderem auch deswegen, weil das neue Mediensystem, wo jeder mehr oder weniger veröffentlichen kann und jeder sich äußern kann, einfach zu nochmal einer extremen Explosion der Meinungsvielfalt geführt hat. Und darum streiten wir. Wie verarbeiten wir das? Wer hat hier was zu sagen? Wie ist das einzuschätzen? Sodass ich gar nicht, das finde ich den Begriff postfaktisch so ein bisschen irritierend, sondern eher ein viel heißerer Meinungsmarkt, in dem wir uns bewegen. Das haben wir.
Die Fact-Checking-Idee dennoch in diesem Meinungsmarkt ist ja dann in diesem Fall, wie bei Ihnen in der Redaktion, sitzen da wieder Leute, die das verifizieren, was geschrieben wurde, und am Ende schüttet man dann hoffentlich richtige Fakten und auch damit eine richtige Haltung in die Welt, an der sich jemand orientieren kann oder eben auch nicht. Glauben Sie daran, dass Fact-Checking aber irgendwann auch einfach komplett von Algorithmen übernommen werden kann? Weil dann wären wir zwar in einer vielleicht wahren journalistischen Welt, aber hätten wieder die Frage mit, wo sind denn die ganzen Meinungsbeiträge von Menschen gemacht, damit wir überhaupt richtig diskutieren können?
Ich glaube, zunehmend werden das Maschinen übernehmen, mehr oder weniger intelligente Maschinen. Das fängt schon an, das gibt es schon, das macht Google noch nicht, obwohl sie es schon ausprobieren. Und man muss ja sagen, wir leben in sozusagen beschleunigten Zeiten. Und es wäre nicht schlecht, wenn Maschinen zum Beispiel sehr schnell in jedem Text überprüfen können, stimmen die Geburtsdaten, stimmen die Zahlen. Das wird passieren. Und ehrlich gesagt, ich habe damit auch kein Problem, weil das hieße nur, dass die Menschen, die Verifikationsredakteure, sich um die kniffligeren Fragen kümmern können. Und das, was wir jetzt im Journalismus ganz langsam sehen, dass mehr oder weniger intelligente Maschinen gewissermaßen mit den Menschen zusammenarbeiten, das wird ja in allen Branchen passieren. Da ist der Journalismus keine Ausnahme. Und wenn das dazu führt, dass Menschen sich um die aufwendigeren, kreativeren Tätigkeiten kümmern können, dann sehe ich da kein Problem.
Vielen Dank, Christoph Kuklick. Er ist Chefredakteur des Magazins Geo und Christine sprach mit ihm vor der Sendung über Verifikationsredakteure, über die Wahrheit im Journalismus und über Algorithmen Zukunft. Viele Fragen und auch viele interessante Antworten, fand ich.
Ja, auch noch mehr, als wir sie jetzt im Radio gehört haben. Eine längere Version dieses Gesprächs inklusive aufregender Details über das Konkurrenzverhältnis von Faktencheckern in einer Redaktion und herkömmlichen Redakteuren, Journalisten, finden Sie auch auf breitband.deutschlandradio-kultur.de. Nämlich ein ganz klein wenig hat Herr Kuklick auch aus dem sogenannten Nähkästchen geplaudert.
Okay. Und wir kommen ja über dieses neue Google-Feature zu den Wahr- und Falsch-Fragen. Und jetzt nehmen wir mal an, es gäbe eine Möglichkeit, tatsächlich allen Infos im Netz so ein Label zu verpassen, wahr oder falsch. Und wir haben uns gefragt, wie würde das eigentlich die Kommunikation im Netz verändern?
Du hast dich das gefragt. Wieder so eine Rotwein-Frage.
Wir als Redaktion auch.
Ja, okay, aber du noch mehr.
Stimmt.
Und du hast diese Frage dann vor der Sendung an Bernhard Pörksen herangetragen. Der ist ja Kommunikations- und Medienwissenschaftler.
Genau, zuerst habe ich aber mit ihm über Medienvertrauen gesprochen. Das hängt nämlich stark auch damit zusammen. Eine weltweite Studie zeigt nämlich aktuell dazu, dass Suchmaschinen mittlerweile größeres Vertrauen genießen als klassische Medien. Und ich wollte von Herrn Pörksen wissen, wie er diese Wahrnehmung einschätzt.
Nun, wir haben eine Tendenz in Richtung einer massiven Medienverdrossenheit, eine Medienverdrossenheit, die sich jetzt nicht mehr nur gegen ein einzelnes Medium oder eine einzelne Institution richtet. Denken Sie an die Anti-Springer-Kampagnen der 60er und 70er Jahre, sondern diese Verdrossenheit ist gleichsam gewandert von der Institution zur Profession des Journalismus insgesamt. Der entgleiste und entfesselte amerikanische Wahlkampf lebt geradezu davon, dass dieser Internet-Troll Donald Trump, der nun versucht, Präsident der Vereinigten Staaten zu werden, nichts anderes tut, als immer wieder darauf hinzuweisen, ja, die Medien sind unehrlich, die Medien starten eine große Manipulation gegen mich, es gibt eine Verschwörung der Medien. Also Medienverdrossenheit ist en vogue, wobei man sehr vorsichtig sein muss. Es gibt auf der einen Seite die kluge, analytische, berechtigte Medienkritik und es gibt eine sich ideologisch radikalisierende Medienskepsis, die von Demagogen ausgenutzt und befeuert wird.
Nun gibt es ja Themen, die sehr umstritten sind. Es gibt so große Lager. Ein Beispiel wäre zum Beispiel die Impfung. Ne? Es gibt Impfgegner und Impfbefürworter. Es gibt Leute, die Evolutionstheorie vertreten. Andere sind für den Kreationismus. Es gibt Rechtspopulismus, Linkspopulismus. Wenn jetzt Artikel online in Suchmaschinen deklariert werden als wahr, nehmen wir mal an, das wäre so, würde das die Diskussion komplett anders gestalten, Ihrer Meinung nach?
Ich glaube nicht, denn das Besondere der digitalen Öffentlichkeit ist ja, dass sich jeder nun unabhängig von den Kontextsignalen und den offiziellen Quellen, und die gibt es ja natürlich auch jetzt schon, man kann natürlich unterscheiden, kommt eine Information von der New York Times oder von irgendeiner vollkommen unbekannten Plattform. Die Situation des digitalen Zeitalters sieht ja so aus, dass es sich jeder gleichsam in seine Wirklichkeitsblase hineingoogeln kann. Wir können etwas erleben, was man eine Entfesselung des Bestätigungsdenkens nennen könnte. Nun, wir Menschen sind ja bestätigungssüchtige, im Grunde genommen latent widerspruchsfeindliche Wesen, und wir haben nun eine öffentliche Sphäre, die es uns erlaubt, ohne Reibung mit der Agenda der Allgemeinheit, ohne Irritation, ohne Konfrontation womöglich mit anderen, dem widersprechenden Ansichten, uns die Wirklichkeit zusammen zu konstruieren, an die wir eben glauben wollen. Also der Impfgegner, der behauptet, die Studien, dass Impfungen Autismus erzeugten, entsprechend der Wahrheit, kann sich in seine Filterblase und in seine Echokammer zurückziehen. Genauso wie derjenige, der eine ganz andere Auffassung vertritt. Und das ist das große Problem. Ein Medium, das als Medium der Aufklärung gedacht und konzipiert wird, erlaubt es zunehmend, dass sich Einzelwirklichkeiten ohne einen Common Ground, ohne eine gemeinsame Agenda, ohne eine gemeinsame Wahrheitsgrundlage, die Demokratie nun mal braucht, herausbilden.
Glauben Sie denn eigentlich, dass es grundsätzlich überhaupt vorstellbar wäre, dass, vorausgesetzt man würde Unternehmen und Dienste wie Google und Facebook als Infrastrukturdienstleister betrachten, dass die eben ja technisch grundsätzlich die Möglichkeit hätten, in diese Filterblasen hineinzugehen und dort gewisse geteilte Artikel und Informationen zu kennzeichnen als wahr oder falsch?
Nun, wie soll das eigentlich funktionieren und auf welcher Basis soll das funktionieren? Also damit wäre nun ein solcher Dienstleister oder eine solche Plattform endgültig zum Medium geworden, sogar zu einem interventionistischen Medium, das sagt, hier haben wir eine Weltsicht, die uns irgendwie missfällt, die uns stört. Das wäre totaler Paternalismus, also ein Versuch der Bevormundung entlang der eigenen Wirklichkeits- und Wahrheitsüberzeugung.
Aber ich würde gerne nochmal auf diese Kernfrage zurückkommen, inwiefern es auch vielleicht unsere Kommunikation im Netz verändern könnte. Angenommen, der hypothetische Fall, dass zum Beispiel nicht nur Artikel gekennzeichnet werden könnten als checked fact, also wahrheitsüberprüft, sondern vielleicht sogar einzelne kleine Kommunikation, also Tweets zum Beispiel, Kurznachrichten bei Twitter. Angenommen, das wäre so, dass man wie so eine Art kleinen, unsichtbaren Mann auf der Schulter sitzen hätte, der einem dann sofort, wenn man was sagt, entgegenruft, das ist aber falsch, was du gerade gesagt hast, das auch noch öffentlich geteilt. Also wie würde das unsere Kommunikation verändern, wenn ständig jemand da wäre, der öffentlich kundtut, dass das, was man gerade gesagt hat, wahr oder falsch ist?
Nun, ich glaube, es würde sofort eine Debatte darüber entbrennen, wie wahr ist diese Quellenkennzeichnung. Wir würden sofort darüber debattieren, hat Google das Recht, das zu tun? Hat irgendwer das Recht zu tun? Und auf welcher Grundlage tut er es? Sehen Sie, diejenigen, die nun etwas glauben wollen, würden Mittel und Wege finden. Und genau das erleben wir ja in der gegenwärtigen Form von Öffentlichkeit. Würden Mittel und Wege finden, diese Wahrheitskennzeichnung wieder zu diskreditieren und abzuwehren und sie als Teil einer großen Verschwörung oder eines Manipulationszusammenhangs zu charakterisieren. Aber was ich daran sehr interessant finde, ist, dass wir natürlich als Gesellschaft uns darüber verständigen müssen, was ist glaubwürdig, was ist verlässlich, was ist wahr. Wir brauchen natürlich gleichsam in den entbündelten Informationswelten der Gegenwart so etwas wie Kontext oder Kontextsignale. Vielleicht nicht so einen Wahrheitsstempel, aber doch so ein Quellenbewusstsein. Und das halte ich für sehr interessant mit Blick auf die gegenwärtige Entwicklung und die momentanen Vorschläge.
Aber wie könnte die denn geführt werden, wenn, wie Sie sagen, immer mehr Filterblasen entstehen, aus denen sich Leute gar nicht mehr herausbewegen und eigentlich immer nur noch ihre eigene Meinung gespiegelt und verstärkt reflektiert bekommen?
Ich glaube tatsächlich, das ist eine noch große unverstandene Bildungsherausforderung dieser Gesellschaft, die wir überhaupt noch nicht begriffen haben. Diese Diskussion müsste nicht von einzelnen Online-Mächten, publizistischen Großmächten, Gatekeeper neuen Typs geführt werden, sondern sie müsste in den Schulen und in den Hochschulen geführt werden. Natürlich brauchen wir längst ein eigenes Schulfach der digitalen Herausforderung, dieser großen und großartigen Revolution gerecht wird. Ich habe mal vorgeschlagen, dieses Fach digitale Ökologie zu nennen, einfach um zu zeigen, ja, wir haben hier ein hochvernetztes System und es geht eigentlich um den Schutz der kognitiven Innenwelt mit Blick auf die eigene Konzentrations- und Leistungsfähigkeit, aber es geht auch um den Schutz der öffentlichen Außenwelt. Und wir müssen uns in den geschützten Räumen der Bildungsanstalten des Landes darüber verständigen. Es reicht nicht, noch ein paar Medienkompetenzseminare zu machen. Es reicht nicht, diese Fragen rein technisch zu definieren, sondern wir müssen sie ethisch, moralisch, informationstechnisch und philosophisch begreifen.
Auf so vielen Ebenen. Das war der Kommunikations- und Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen über Wahr und Falsch. Das ganze Gespräch finden Sie auch online unter breitband.deutschlandradiokultur.de.